Verstehe Sie nicht, Herr Rose.
Verstehe Sie einfach nicht.
Damit, wieso, was verstehen Sie nicht? Na, überall wird gebolzt, das Leder kommt ins Eckige, wenn es auch schon nicht mal das Leder ist. Und Sie wollen unbedingt über Kultur sprechen.
Ja, mich interessiert zum Beispiel, was Herr Goldberg, den wir gleich im Studio haben, über Herrn Göbel denkt, der mit dem Leberwurstbrot, unser Kultusminister.
So sehe ich auch aus.
Ja, ob er sich so einen Kultusminister gewünscht hat. Aber wir wollen ja gar nicht über Politik reden, wir wollen nicht über Fußball reden, wir wollen über Kultur reden. Obwohl, wenn man über Kultur redet, muss man eigentlich auch über Fußball reden und über Politik. Das ist ja das große Problem. Ich begrüße recht herzlich, hatte ich schon seit langem vor, Henrik Goldberg, TA-Redakteur und Kritiker von Filmen und Theaterstücken, alles Mögliche, was er sich angucken muss. Und heute muss er sich uns mal angucken. Schönen guten Morgen, Herr Goldberg.
Ich grüße Sie beide.
Ich grüße guten Morgen. Sie sind ja schon, seit ich denken kann, also seit ich in Erfurt bin, Redakteur der TA und schreiben ganz fleißig über Theaterstücke und über Filme. Hat man es irgendwann mal leid, sich schlechte Sachen angucken zu müssen, oder ist das nach wie machen Sie es nach wie vor mit Leib und Seele und gehen gerne ins Theater oder in Filme?
Da antworte ich mit Radio Jerewan im Prinzip ja. Oh. Womit ich sagen will, es gibt den einen oder anderen Film oder noch mehr die eine oder andere Theaterinszenierung, wo sie die ganz große Leidenschaft vermisst wird. Hm. Bei mir, von mir selbst. Wenn Sie im Theater sitzen und nach 10 Minuten haben Sie das Empfinden und nach 30 Jahren in diesem Beruf entwickelt man auch ein bisschen ein Feeling dafür, das wird nichts. Und Sie wissen, Sie haben noch 3 Stunden vor sich. Das ist dann schon richtig anstrengend.
Also das heißt, man sieht die Absicht und ist verstimmt. So sage ich immer, man weiß, was die Künstler, der Regisseur wollte, aber es springt nicht über der Funke. Liegt es aber nicht auch mal im Auge des Betrachters? Ich habe ja mein Problem, dass ich auch einmal in der Woche ins Kino gehen muss, weil ich auch eine Kinokritik mache, die aber sicher nicht so fundiert ist. Sie müssen ja dann wirklich also ein paar Spalten schreiben und müssen sich auch mit dem Thema beschäftigen. Sie können es nicht einfach nur verreißen, man muss sich ja mit dem Thema beschäftigen. Wird man nicht auch ein bisschen abgebrüht, abgehärtet und lässt die Dinge nicht mehr so an sich ran?
Das ist ein Problem, von dem ich gern sagen würde, es existiert nicht, aber es existiert natürlich. Weil es gibt natürlich im Laufe der Jahre entsteht so etwas wie eine Routine. Es gibt natürlich auch einen positiven Begriff von Routine, aber auch etwas Abschleifendes. Und man geht, das gebe ich zu, und das ist im Theater schwieriger als im Kino, weil im Theater stehen dort lebendige Menschen, die in diesem Augenblick etwas vorführen, die in diesem Augenblick ihr Herzblut an das geben, und dann sitzt der leicht blasierte Kritiker da unten und sagt, mein Gott, das habe ich doch schon 30 Mal gesehen, das habe ich doch schon vor 25 Jahren, wo auch immer.
Da steht eine Leiter auf der Bühne und dann wird da
und dann gibt es die, wenn es eine Komödie ist, gibt es die gleichen Späße an den gleichen Stellen. Das ist ein Problem. Und ein bisschen muss man es da halten wie Münchhausen, um einigermaßen sachlich zu bleiben und sich gleichsam auf den Sumpf der eigenen Routine ziehen. Und es kommt ja noch was anderes hinzu. Also ich habe ja jahrelang in Berlin gelebt. Ich kann jetzt weniger als ich würde, gern würde, ab und an doch mehr Theater in größeren Städten angucken. Und auch innerhalb Thürings gibt es da ja gravierende Unterschiede. Und das setzt natürlich auch emotionale Maßstäbe für einen selbst, und Kunstbetrachtung, Kunstkritik, professionell oder privat, hat ja immer 2 Aspekte. Der eine ist die rationale Analyse, und das andere, ohne dass diese Analyse überhaupt nichts nützt und zu überhaupt nichts führt, ist die Emotionalität. Also Kunst muss man auch außer im Kopf bedenken, auch im Bauch oder wo auch immer die zuständigen Organe sitzen, spüren, da muss es ein bisschen vibrieren.
Wird ja auch vom Kritiker erwartet, dass sie also da auch subjektiv, emotional auf was reinlegen, genau, und mal gucken, was schreibt der Goldberg wieder.
Deswegen wollte ich nämlich mal andersrum fragen, wäre es vielleicht langweilig, wenn alle Aufführungen nur gut wären?
Verriss ist doch viel schöner zu schreiben, oder?
Sowohl als auch. Ab und zu braucht man schon mal einen Verriss. Das gehört auch irgendwie zum Selbstverständnis des Kritikers. Es ist aber nicht so, dass ich einen Verriss schreibe, habe ich noch nie gemacht, weil ich denke, du müsstest mal wieder so richtig Blut fließen lassen. So ist es nicht, aber es passiert. Und es ist natürlich, wir sagen das, in gewisser Weise wäre es in der Tat langweiliger, wenn alles, was man sieht, worüber man schreibt, sich auf dem gleichen Niveau befände, weil es würde auch weniger Debatten stiften, und Diskussionen anzuzetteln gehört ja auch mit zum Beruf und zum Selbstverständnis und, wie ich gern zugebe, auch ein bisschen zum eitlen Ehrgeiz eines Kritikers.
Obwohl ich sagen muss, der Artikel heute in der Thüringer Allgemeinen über die Inszenierung in Nordhausen ist ja sehr versöhnlich. Habe ich das Gefühl, dass Sie also denen nicht wehtun wollen, weil Sie ihnen wünschen, dass es sie weiter gibt. Obwohl ich gelernt habe heute, dass I Get a Kick Out of You von diesem Musical ist. Wie heißt es nochmal? Einiges geht, da geht einiges, würde man es übersetzen.
Ja, Anything Goes.
Anything Goes, also, würde Hip-Hop sagen, würde, da geht einiges. Und das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Ob ich mir die
ich übrigens auch nicht.
Aha, das, man kennt es irgendwie von großen Jazzgrößen, die das auch gesungen haben.
Anything, Herr Rose. Wie geht's weiter?
da haben Sie, also in Nordhausen, ich sag mal, zu Ihren besten Zeiten hätten Sie das jetzt verrissen, oder was, wenn jetzt die Theaterlandschaft blühen würde und das Theater überall in Thüringen Ihnen gut gehen würde, hätten Sie dieses Stück verrissen, oder?
Nein, nein. Ausgerechnet heute, da ich das erste Mal in meinem Leben das Privileg genieße, Ihr Gast zu sein, erwischen Sie mich mit einem gewissermaßen einem Debüt in der Zeitung. Das ist nämlich das erste Mal für mich, dass ich über ein Stück Musiktheater eine Rezension verfasse. Aha. Und wer das richtig liest, wird das auch erkennen. Deswegen kann ich es auch zugeben. Ich verstehe ja eigentlich, nicht eigentlich, sondern ich verstehe nichts von Musik in einem professionellen Sinne. Ich kann eine halbe Note, ich oute mich jetzt einfach mal, ich habe jetzt mein Coming Out hier als Musikkritiker, ich kann eine halbe Note nicht von einer ganzen unterscheiden, weder in der Notation noch im Gehör. Ich habe also zum ersten Mal in meinem Leben über ein Musical geschrieben.
Haben Sie die auch über Parsifal geschrieben?
Nein, beziehungsweise ja, aber nicht die Rezension. Seitdem es dieses Musiktheater in Erfurt gibt, diese Oper, die ein deutlicher Qualitätsgewinn ist, schreibe ich gelegentlich darüber, aber nicht die Rezension. Die macht jedes Mal eine Kollegin, die im Unterschied zu mir wirklich etwas davon versteht. Aber ich schreibe gelegentlich über die Inszenierungen und über so einen...
Uiuiui.
Jetzt bin ich ja fast von Ihrer Bar gefallen. Das liegt daran, dass dieses Medium etwas ungewöhnlich ist für mich. Schreibe über diese Musiktheaterinszenierung gelegentlich im Sinne eines Zugewinns von Qualität. Mhm. Über diese Inszenierung Anything Goes in Nordhausen hätte ich mutmaßlich, auch wenn dieses Theater jetzt von Bill Gates persönlich gesponsert worden wäre, immer so geschrieben, und zwar deshalb, weil wenn ich etwas verreiße, richtig bösartig verreiße, dann will ich für mich das subjektive Gefühl haben, im Recht zu sein. Immer im Bewusstsein dessen, dass die Wahrheit gelegentlich doch im Auge des Betrachters liegt, aber ich will für mich von meiner Meinung abgrundtief überzeugt sein. Was mir im Bereich Musiktheater, mindestens was den musikalischen Teil betrifft, schwerfällt. Und dann kommt natürlich hinzu, Operette, Musical, das sind andere Maßstäbe als im Schauspiel. Die Operette, das Musical, wird immer in aller Regel eine gewisse Banalität haben. Und man kann so ein Musical an einem kleinen Theater noch dazu nicht, auch ästhetisch finde ich, nicht, das ist eine Frage der Maßstäbe, nicht bewerten, als ob man den Hamlet am Staatstheater sieht und bespricht. Und im Übrigen, weil die das so sagten, wenn das dem Theater besser ginge, dann hätte ich das womöglich nicht verrissen. Das wird mir gelegentlich vorgeworfen. Ich habe noch nie, seitdem ich bei der Thüringer Allgemeinen bin, eine Inszenierung gut oder schlecht geschrieben, weil ich der Meinung war, gewesen wäre, das würde dem Theater in einer konkreten Situation helfen oder nützen, weil dann geht das nicht. Also ich bin, wenn ich Kritiken schreibe, relativ, man könnte auch sagen, ignorant und hemdsärmlich, was die Wirkung betrifft. Weil ich muss das ignorieren, was das anrichten könnte in einem kulturpolitischen Sinne, aber auch mit den Darstellern, den Regisseuren, dem Team. Sonst könnte ich da nicht mehr unbefangen rangehen.
Dazu müssten Sie dann oder müssten Sie in der Öffentlichkeitsarbeitsabteilung der Theater arbeiten, das ist ja nicht Ihr Job. Sie sollen ja Kritiker sein und subjektiv und unabhängig sein. Was Ihnen gelegentlich vorgeworfen wird und der Konflikt zwischen Erfurt-Weimar zu alten Zeiten und wie überhaupt Ihr Lebensweg angefangen hat, darüber werden wir reden nach der nächsten Musik mit Henrik Goldberg, TA-Redakteur. Zu Stammgast im Montagsgespräch, Henrik Goldberg, TA-Redakteur. Ich gestehe, ich lese TA, aber im Moment habe ich ein bisschen Probleme, Herr Goldberg. Also ich bin nur nicht der Fußballbegeisterte. Ich muss mich, wenn meine Freundin guckt, muss ich ja mitgucken, was wir machen. Da kriege ich schon ein bisschen was mit. Also dass da gespielt wird in mehrere Mannschaften und so.
Aber Schluss gewinnt immer Deutschland.
Ja, also das, aber mit der TA, ich habe Probleme, die zu lesen. Ehrlich, als Kulturmensch kann man das machen. Ich die Frontseite finde, ich ihre Artikel finde, da vergehen erst mal ein paar Minuten. Haben Sie auch Schwierigkeiten mit Ihrer eigenen Zeitung im Moment, die zu lesen?
Nein, hab ich nicht. Also, wenn ich meine eigene Zeitung furchtbar blöde fände, ich glaube, das bin ich sicher, ob ich das hier...
Ich habe ja nicht gesagt, dass Sie sie blöd finden,
ja, aber
im Moment, also für die Nicht-TA-Leser, da ist also die während der Weltmeisterschaft sind die Aufmacher anders. Sind die ganze
Seite 1 ist im Grunde ein Poster. Ein Fußballposter mit einem tragenden Bild und den Ergebnissen des letzten Tages und einem Fußballkommentar.
Und man muss sich das anschauen, ob man will oder nicht, wenn man sie aus dem Briefkasten holt.
Ja, wenn man aber nicht will, kann man die Zeitung ja umdrehen, wie Ihnen sicher aufgefallen ist. Und dann ist die komplette traditionelle erste Seite ist die letzte.
Boah, ich habe wirklich Probleme, weil man liest, das ist ja ein Ritual, Zeitungen lesen. Ich fange mit der Lokalseite an, guck, was gibt's Interessantes, dann gehe ich aufs Feuilleton, hat der Goldberg wieder mal gemeckert und dann gucke ich, ach, Politik, gehe ich auf die Thüringen-Seite. Man hat so seinen Rhythmus und der ist völlig gestört für mich.
Ja, und Zeitung lebt ja größtenteils von Gewöhnung. Der Mensch, es geht mir als Leser auch so, sowohl bei der eigenen Zeitung und noch mehr bei fremden Zeitungen, anderen Zeitungen, die natürlich auch lese. Man findet bestimmte Dinge an bestimmten Plätzen und will sie dort wiederfinden. Und so eine Zeitung ist auch ein in sich geschlossenes ästhetisches Gesamtbild, an das man sich gewöhnt hat. Ich vertrete das nicht aus grundsätzlicher Loyalität meiner Zeitung gegenüber.
Sagen Sie doch mal, dass Sie es doof finden.
Nein, ich würde es Ihnen ja gerne sagen, zumal mein Chefredakteur im Urlaub ist.
So, ja.
Da besteht also nicht das Risiko, dass er uns hier zuhört. Ich könnte es also relativ entspannt sagen. Und ob die anderen Redakteure jetzt Radio hören um diese Zeit...
Herr Pfeiffer hört immer mal.
Bin ich auch nicht sicher.
Herr Goldberg, der Herr Rose hat ja nur noch nicht allzu viele Preise abgeräumt. Hat das vielleicht was damit zu tun, dass wir wieder einen Preis für unser Titelblatt haben möchten?
Das ist eine gute und listige Frage. Und dann sage ich, vermutlich ja oder vermutlich auch. Also mich stört das nicht, muss ich so sagen. Obwohl ich auch hinzufügen muss, ich bin kein Fußballfan. Ich bin Radsportfan, ich schaue von Frühjahr bis Herbst mir beinahe, wenn ich die Zeit habe, jedes Radrennen an, das Eurosport überträgt. Und das sind ziemlich viele, aber ich bin kein Fußballfan. Ich schaue auch unterm Jahr kaum Bundesliga. Ich habe bis zur Stunde kein einziges Spiel gesehen,
diese
Fußball-Weltmeisterschaft. Das wird sich vermutlich möglicherweise ändern, weil man nicht frei ist von diesem Medienhype, wenn es dann in die K.O.-Runden geht, in Deutschland weiterkommt. Und
man hat ja Freunde und man will sich ja nicht isolieren, man will ja nicht asozial werden. Herr Goldberg, sind Erfurter, sind eine Puffbohne, fühlen sich auch so, haben natürlich lange Zeit außerhalb gelebt, aber da kennen Sie auch Steherin,
Ich bin leidenschaftlicher Anhänger des Andreasried. Der Steher dann im Andreasried und ist mir sogar gelungen, meine Frau dort mehrfach mitzunehmen.
Für die Nicht-Puffbohnen, für die Zugereisten, können Sie mal erklären, also ich habe das ja nie begriffen, wie das funktioniert mit diesem Steherrennen. Also ich habe ein Motorrad und ich habe ein Fahrrad, was da irgendwie hinten dran rollt und das muss dranbleiben. Erklären Sie bitte mal die Regeln vom Steherrennen. Ich habe es nicht verstanden. Das ist wie mit Abseits.
Das Abseits könnte ich auch nicht erklären mit dem Steherrennen.
Das ganz einfach, im Abseits stehen sie, wenn sie nicht mitspielen dürfen.
Ah, okay.
Ja, die Frage ist natürlich, wann dürfen sie nicht mitspielen? Mit dem Steherrennen ist es, glaube ich, einfacher. Das ist ein Team, ein Gespann, das besteht aus einem Schrittmacher, der auf einem schönen alten Motorrad fährt und einen schönen alten Anzug trägt und einen schönen alten Helm, die Leute sehen aus, das ist, glaube ich, ein Teil des Reizes, wie aus den 20er, 30er Jahren.
Auch jetzt noch?
Auch jetzt noch übrig geblieben. Also die haben nicht so dieses modisch durchgestylte, was ja in beinahe allen anderen Sportarten so ist, was vermutlich ein Grund dafür ist, dass dort immer vielleicht 1.000, 2.000 Fans stehen und keine 5.000. Und der Schrittmacher ist sozusagen, also der Mann auf dem Motorrad, der Taktiker, der Stratege, der bestimmt, wir fahren jetzt so schnell oder so langsam. Und der Radfahrer hinter ihm, das ist der Körper. Vorne fährt der Kopf. Und der muss den Anschluss halten.
Das heißt, wenn du...
Und er lebt von den Windschatten. Und es gibt ja eine allgemeine Redewendung, die aus diesem Sport abgeleitet wird. Das kennen Sie auch, wenn Sie jetzt nicht weiter wüssten, was Sie mich als nächstes fragen sollten, oder ich nicht wüsste, oder ich Ihre Frage vergessen hätte, dann würde man sagen, wir seien von der Rolle. Und das kommt genau aus diesem Sport. Ach, nee. Die haben da hinten die Motorradfahrer, so die Schrittmacher, so ein kleines Gestell und da ist eine Art von Rolle dran und der Radfahrer dahinter bewegt sich im Millimeterabstand zu dieser Rolle. Die bestimmt seine Distanz für den Motorradfahrer,
dass er eben nicht reinfährt. Daher kommt das, ich bin von der Rolle.
Und das wusste ich jetzt aber auch nicht. Also der Motorradfahrer ist jetzt nicht nur dafür da, dass der Fahrradfahrer sich nicht so anstrengen muss, sondern er ist mehr oder weniger der Kapitän wie beim Rudern, der das Tempo vorgibt.
Genauso könnte man das sagen. Er gibt den Rhythmus vor, das Tempo, er bestimmt die Taktik, aber ohne jede körperliche Anstrengung.
Und die Regel ist aber, dass die nicht auseinanderkommen, also wenn der von der Rolle
doch,
ist.
Sie dürfen auseinanderkommen. Beim Einlauf zählt dann nicht der Motorradfahrer, sondern der Radfahrer. Und wenn der wollte, könnte er auch die ganze Zeit 5 Meter hinter seinem Schrittmacher fahren. Das Problem ist nur, dann hat er keinen Windschatten mehr und keine Chance.
Aha, ist nicht furchtbar ungesund durch die Abgase? Naja, wie lange geht denn so ein Rennen?
Die sind, in der Regel sind das drei Läufe, so 20, 25 Kilometer.
Von der Rolle sein. Aha, das kommt also vom Steherrennen und das ist natürlich Erfurt typisch.
Herr Goldberg, und wir bekommen, Entschuldigung, wir sind ja hier im Lokalradio und wir bekommen, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber wenn Sie TA gelesen haben, wissen Sie das natürlich, eine neue Bahn. Ich merke das, weil ich drei, vier Mal in der Woche selbst mit dem Rad vor der Arbeit losfahren gehe, wo ich jetzt normalerweise wäre, wenn ich nicht bei Ihnen wäre. Da fahre ich immer an der Radrennbahn vorbei. Die ist zurzeit eine nichts als Baustelle und ein Riesenloch.
Mit Sitzen oder ohne Sitzen? Das war das große Problem,
dass
Sie Sitze leisten können.
Das genau. Also Sie haben die Zeitung gelesen.
Na klar.
Die Frage ist wohl noch offen. Ich glaube, es soll so gelöst werden, dass man die Sitze, wenn irgendwann das Geld doch noch kommen sollte, nachbauen kann und vor allem wird aber ein Dach über alles gebaut, sodass die Rennen bei Regen nicht mehr ausfallen müssen.
Absolut hervorragend, das ist gut. Und die Stahlpreise haben sie uns vermiest. Weil die Stahlpreise so hoch sind, hat das alles nicht geklappt. Steherrennen in Erfurt, ich bin sehr froh. Da gehen wir mal zusammen hin, vielleicht sogar zu dritt. Mal
sehen. Ja, gerne. Ich fand es ja faszinierend, ich habe hier in Turin dieses Velodromo Fausto Coppi gesehen, was natürlich völlig zerstört mittlerweile ist. Aber da hat man so richtig gespürt, wie die Atmosphäre da sein könnte. Man sitzt praktisch über den Sportlern und schaut ihnen zu. Das war sehr beeindruckend. Ja,
daran merken Sie übrigens, dass Radsport in Italien jenseits von Jan Ulrich einen ganz anderen Stellenwert hat. Weil es gibt in Deutschland keine Sporteinrichtung, keine große, die nach einem Sportler, einem Radsportler heißt, während wenn die Italiener hören Fausto Coppi, drehen die Augen verzückt nach innen und sinken auf die Knie.
So, Herr Goldberg, jetzt haben wir ein bisschen geplaudert, jetzt müssen wir mal über die unangenehmen Dinge des Lebens
sprechen. Ich merke schon, Sie wollen nicht mit mir über Radfahren reden.
Nee, obwohl Sie ja jeden Tag oder regelmäßig Radfahren.
So 3-4 Mal die Woche, ja.
Das heißt, Sie haben heute auf Ihre Radtour verzichtet.
Nur für Sie.
Vielen Dank.
Nur für Sie.
Wunderbar. Sie sind eine Puffbohne, haben aber natürlich die Stadt verlassen, das Land zum Glück nicht. Als ich nach Erfurt kam und dann 91 TA gelesen habe und mit Theatermenschen gesprochen haben, da waren einige nicht gut auf sie zu sprechen. Ach, der Goldberg schreibt immer nur für Weimar und nie für Erfurt. Also als ob es da irgendwie um Sport ginge oder wofür oder gegen man schreibt. Also nach dem Motto, Goldberg verreist alles, was in Erfurt im Schauspielhaus noch damals war und Weimar lobt er hoch. Hängt Ihnen das immer noch an?
Jetzt nicht mehr ganz so, weil es in Erfurt ja kein Schauspiel mehr gibt. Und das hatten wir ja schon, worüber ich schreibe, also womit ich mich dann ins kritische Benehmen setze, ist ja in aller Regel das Schauspieltheater. Dieser Vorwurf ist lustig und ich tröste mich damit, dass ich ihn von beiden Seiten bekomme.
Nee.
Ich war alles in allem 7 Jahre am Theater Erfurt beschäftigt. Daraufhin sagen die einen, die Erfurter, zum Teil, wenn ich etwas Kritisches geschrieben habe, er war dort der Kulissenschieber.
Also
der
ich dort Sie war haben hinter den Kulissen, also Sie haben alles mitbekommen. Sie haben doch 5 Jahre?
5 Jahre vor dem Studium, ja, weil ich kein Abitur hatte, nur 10. Klasse gerade so geschafft und eine geschmissene Lehre und irgendwas musste ich ja machen. Und da dachte ich, Theater ist interessant.
War ja auch eine gewisse Szene, eine lustige Künstlerszene, ein bisschen abseits von der Norm, so zu DDR-Zeiten, oder?
Das kommt hinzu. Es war für mich, als Lehrling bin ich manchmal sehnsuchtsvoll um das Schauspielhaus geschlichen und habe die Leute beneidet, die wie selbstverständlich diesen Bühneneingang passieren durften. Und als ich dann auch gewissermaßen dazugehörte, also das war die ersten 2-3 Jahre als Bühnenarbeiter waren vielleicht so die zusammenhängend schönste Zeit meines Lebens, weil es war ein unglaubliches Glücksgefühl und hat übrigens auch, glaube ich, für den Beruf auf Dauer gesehen viel geholfen, einfach indem ich 5 Jahre lang bis auf die Sommerferien im Grunde jeden Tag Theater gesehen habe.
Wollen Sie als junger Mann Schauspieler werden? War das ein bisschen Traum?
Nee.
Also auf der Bühne stehen und sich beklatschen lassen?
Es ist furchtbar. Der Mensch hat ja manchmal so Albträume, die, also das heißt, Albträume ist etwas übertrieben, aber so Träume, die ihn selbst immer wieder in eine komplizierte Situation bringen. Eine dieser Situationen, das habe ich jetzt glücklicherweise, ich scheine es überwunden zu haben, war, ich hoffe, es hört jetzt kein Schauspieler zu, weil die würden sich alle sehr freuen und grinsen. Eine dieser Situationen, dieser belasteten Situationen in Träumen war, ich stehe auf der Bühne und muss mitspielen. Das ist eine grauenvolle Vorstellung für mich.
Aber das ist doch legitim, dass Sie das nicht können und wollen müssen und trotzdem über Schauspieler schreiben.
Wenn ja, ich natürlich
jetzt jemanden kritisiere, muss ich doch nicht sagen, ich kann es besser. Das ist doch gar nicht das,
oder? Das ist richtig, ja. Das war auch jetzt keine Rechtfertigung. Da gibt es diese Anekdote von Alfred Kerr, einer der großen deutschen Theaterkritiker und so etwas wie mein Hausheiliger, wenn ich so sagen darf. Der hatte einmal eine Inszenierung und ein Stück völlig verrissen und da kam der junge Dramatiker zu ihm und schimpfte furchtbar und sie könnten ja noch nicht mal einen kleinen Sketch schreiben. Und da sagte Alfred Kerner, ich muss ja auch keine Hühnereier legen können, um die Qualität eines Eis zu beurteilen.
Schönes Schlusswort für die zweite Runde. Zu Gast im Studio Henry Goldberg, TA-Redakteur. Wir reden noch die nächste Stunde mit ihm über Gott und die Welt und die Kultur.
Montagsgespräch.
Und dem Montagsgespräch heute zu Gast Henry Goldberg. Er ist 57 Jahre alt, TA-Redakteur und fährt fleißig Rad. Und es scheint ihm ja gut getan zu haben. Er sieht gut aus, gar nicht wie 57 und fährt dann noch fette...
Das haben Sie auch schön gesagt, schade, dass Sie keine Frau sind.
Naja, Sie fahren ja auch noch richtig fette Berge, nicht nur mal ein bisschen durch den Steiger, sondern Sie gönnen sich ja richtig mal ein paar mehr als 20 Kilometer, oder?
Ja, das gönne ich mir richtig. Wirklich, ein Psychologe würde das womöglich ein Kompensationssyndrom
nennen. Alles ausstrampeln.
Ja, was es vermutlich auch ist. Es macht einfach richtig Spaß. Ich fahre so 3-4 Mal die Woche so zwischen 80 und 100 Kilometern. Dann fühle ich mich gut. Und wenn ich dann in die Redaktion komme, so um 11, dass ich zur Redaktionskonferenz zur täglichen um 12 Grad noch schaffe, hat man eigentlich so ein gutes Grundgefühl. Also der Tag kann dann gar nicht mehr so richtig schief gehen. Also
der körperliche Ausgleich muss sein bei jemand, der ständig mit Leuten zu tun hat, der ständig also sich auch intellektuell und mit Informationen zu tun hat. Im harten Mediengeschäft braucht man irgendwie körperlichen Ausgleich, oder?
Ich finde ja. Mhm. Also ich käme ja auch blöde vor, wenn ich ausschließlich so vor mich hin grüble. Und das gibt mir vielleicht auch das Gefühl, ohne immer bewusst das so zu reflektieren, ein bisschen am richtigen, am wirklichen, am tatsächlichen Leben. Am Körper.
Jetzt versuche ich mal ein Delling, Herr Pastor Schnellos. Ja. Apropos Radfahren. Zu DDR-Zeiten musste man ja nach unten treten und nach oben buckeln.
Oh, der war gut.
Das war jetzt ein Radioübergang, wie man ihn jetzt in der Journalistenschule gelernt hätte. Und apropos DDR-Zeiten. Sie haben ja um 1978 angefangen als Journalist. Sie haben also Theaterwissenschaft studiert, waren Kulissenschieber in Erfurt, haben dann ein Studium gemacht, Theaterwissenschaften und sind dann irgendwie zum ND gelangt, zum Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, ND. Wie angepasst mussten die da sein? Oder war da selbst in der Kultur, gab es eine Nische?
Nein, im ND, im Neuen Deutschland gab es das nicht. In anderen Zeitungen zum Teil schon. Was mir aber nicht klar war, als ich dahin kam. Ich hatte, als ich hier Dramaturg war, nach dem Studium nochmal 2 Jahre in Erfurt.
Ah, also Sie haben schon 2 Jahre als Dramaturg hier gearbeitet?
Ja, in Erfurt wieder.
Warum ist das doch ein schöner Job? Warum sind Sie da weggegangen?
Weil ich den Job nicht mag. Also erstens wollte ich schon immer schreiben. Zweitens ist ein Dramaturg, ich hoffe, jetzt hört kein Dramaturg zu, ein sehr merkwürdiger Beruf. Wenn ich dann von Leuten gefragt wurde, in Publikumsgesprächen, was machen Sie denn eigentlich? Ich konnte es immer nicht so richtig erklären. Und es gibt, also als ich Bühnenarbeiter war, dann wusste ich, wenn ich die Wand nicht richtig festbohre, fällt der Hamlet auf die Fresse und dann ist der Abend geschmissen.
Aber wenn
das war mein Job
Dramaturg
und meine Verantwortung.
Nicht da ist, dann, wenn Sie das jetzt weiterdenken, ist es hart.
Ja, also wenn der Dramaturg nicht da ist, würde man das im Regelfalle nicht merken. Mit Ausnahme dessen, es gäbe kein Programmheft mehr. Das ist das einzige Konkrete, was der Dramaturg mit das Konkrete, mit seiner Arbeit verantwortet. Dieses Programmheft, das ist ja nur eine periphere Erscheinung.
Ich habe gestern, kommen wir schon wieder auf den 100.000, aber war gestern nochmal im Parsifal. Das war die Abschlussaufführung, alles voll Rentner, es war ein Röcheln und Stöhnen und es war sehr laut.
Also Sie meinen im Saal?
Im Saal, ja. Und da hat mich dann mein Kollege, mit dem ich war, gefragt, was macht denn eigentlich so ein Regisseur bei einer Oper? Also hat er mich gefragt, einfach so, was macht eigentlich ein Regisseur? Und dem muss ich jetzt da an denken, weil die Musik war ja schön von Wagner.
Ja. Der Regisseur sollte im Prinzip das Gleiche machen, was er im Schauspiel auch macht. Einen Gedanken für die Inszenierung entwickeln und dann eine sinnliche Entsprechung mit seinen Darstellern finden, die diesen Gedanken versinnbildlicht. Wie gesagt. Beim Dramaturgen ist es wirklich schwieriger.
Ich hatte, war mal gerade bei Passiv, weil Sie haben Sie ja sicher auch gesehen, den Eindruck, dass der Herr Montavon auch Sakrileg gelesen hat und das, also so das Göttliche der Frau und alles, und dass er da das reininterpretiert hat, oder habe ich das nur reininterpretiert?
Das ist natürlich alles schon bei dem Wagner etwas angelegt. Also wobei weniger das Göttliche der Frau, weil Wagner läuft ja andersrum, da ist ja eigentlich der Mann, der Hero, ist mehr der Gott. Den Eindruck, den ich hatte, also ich fand das musikalisch sehr, soweit ich das beurteilen kann, sehr intensiv. Die Inszenierung hat mir nur in Maßen gefallen, weil ich glaube, dass Montavon auf die Gefahr hin, dass es jetzt hört, ne, oder dass es ihm jemand erzählt, ich glaube, er liebt zu sehr das äußere Bild. Das war ein wenig, weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, schon in seiner Inszenierung Warten auf die Barbaren, also diese Uraufführung des Werkes von Philipp Glass, was übrigens toll ist, dass ein Philipp Glass in so einer Stadt wie Erfurt uraufgeführt wird, die dadurch auch eine Fußnote in der Musikgeschichte wird. Da war das Bühnenbild in sich aber besser und ästhetisch geschlossener. Es wurde nur, fand ich, zu demonstrativ vorgeführt. Wir haben hier ein wahnsinnig tolles Bühnenbild, während im Parsifal finde ich das Bühnenbild einfach lächerlich. Weil das ist so eine Pseudo-Comic-Ästhetik, also die für mein Empfinden weder einen ästhetischen Eigenwert hat, mit diesem Speer, das ist da wirklich nicht frei von Albernheit, finde ich, ohne dass sie etwas über diese Inszenierung erzählt, dass sie irgendetwas zur Erhellung, was ein Bühnenbild ja auch kann und soll, zur Erhellung, zur Interpretation des Werkes.
Habe ich auch mal eine böse Bemerkung gehört, da waren also zwei Kolleginnen, die eine ist sehbehindert, die andere blind, da habe ich aus dem Programm hervorgelesen und so, und in der Pause habe ich dann jemand sagen hören, ihr habt nichts verpasst. Also weil dann wissen wollten, wie das Bühnenbild ist und so und alles so. Und dann konnten sie, also ich bin ja immer abgelenkt von diesen Schriften oben. Ich musste dann immer mitlesen und habe dann aber mal ab und zu die Augen zugemacht.
Oder? Da ist es dann natürlich günstiger, man setzt sich ziemlich weit hinten hin. Mhm. Sonst bekommt man wie früher im Kino in der ersten Reihe die Genickstarre. Und vor allem das Problem ist, wenn man relativ vorn sitzt und auf diese Übertitel schaut, dann muss man zwei Perspektiven einnehmen. Man muss ständig wechseln zwischen der Perspektive auf die Bühne und dem da oben, den Übertiteln. Das kriegen Sie besser geregelt, wenn Sie so weit hinten sitzen, dass Sie beides, sowohl die Schrift oben als auch die Bühne in einer Perspektive haben.
Herr Goldberg, jetzt sind wir schon wieder am Nölen, am Ningeln und von Ihrer Person weggekommen. Wir müssen noch mal grundsätzlich sagen, dass es da das neue Theater gibt. Diese Oper ist ja eine gute Sache, oder? Also da können wir eigentlich froh sein in Erfurt. War das die logische Folge mit dem Schauspielhaus? Wenn wir noch ein bisschen zurückgehen, man könnte ja sagen, Sie haben immer so schlecht geschrieben über das Schauspielhaus, deswegen gibt es das jetzt nicht mehr. Aber es war ja nicht Ihre Entscheidung, oder? Aber haben Sie die geteilt, dass man sagt, also spartes Schauspiel muss weg und machen großes Musiktheater?
Nein, ich habe sie nicht geteilt, zumal ich ein wirklich, kann man so sagen, sentimentales Verhältnis zu diesem Schauspielhaus habe und noch immer habe, weil ich dort sozusagen meine, als Bühnenarbeiter zwischen 18 und 23 in gewisser Weise meine intellektuelle Pubertät absolviert habe und das war also eine ganz, ganz tolle Zeit für mich. Also insofern fällt es mir auch schwer, der Gedanke, nie mehr in dieses Haus zu gehen. Es ist aber auch rational, unabhängig von meiner Biografie, problematisch. Und damit genießt Erfurt den zweifelhaften Ruhm und Ruf, wenn ich das richtig sehe, die einzige deutsche Landeshauptstadt ohne ein eigenes Schauspielensemble, ohne ein eigenes Schauspielhaus.
Hat es daran gelegen, dass die Inszenierungen so schlecht waren, dass man hätte mit anderen Intendanten, mit anderen Regisseuren, mit anderen Leuten das hätte retten können?
Glaube ich nicht.
War das einfach eine kulturpolitische Entscheidung, zu sagen, wir wollen jetzt...
So ist es. Das ist ja das Tragische. 2009 wird die Thüringer Theaterlandschaft ja auch ganz anders aussehen und Not macht erfinderisch und kreativ. Wenn man sich jetzt umschaut in sämtlichen Theatern, vor allem in den Thüringer Theatern, in den kleineren, die entwickeln wirklich Kreativität und Qualität, wie es vorher nicht war. Und das Bittere ist, es wird ihnen gegebenenfalls, fürchte ich, nicht helfen. Das ist eine, und in der Tat war das Erfurter Schauspiel in den letzten Jahren also nicht besonders gut aufgestellt. Also bis auf wenige Ausnahmen, wie diese Faustinszenierung, die Peter Rhein mal gemacht hatte. Das muss man so sagen. Es wäre aber kein bisschen anders geworden. Das ist eine reine kulturpolitische Entscheidung. Es gäbe eine Möglichkeit, dass sich das hätte wenden können. Es gab in Erfurt einmal vor 3-4 Jahren, maximal 5, eine Demonstration von engagierten, interessierten Bürgern für den Erhalt des Schauspiels. Da kam auch der Peter Sundan, der in Erfurt ja ein junger Schauspieler war, extra an seinem Geburtstag hierher, um eine Rede zu halten. Dann vor dem Rathaus auf dem Wenigemarkt. Und daran haben, dieser Demonstration haben sich etwa 4.000 bis 5.000 Leute beteiligt. In einer Stadt, in der alles in allem etwa 200.000 Leute leben. Wären da 100.000 gewesen oder 50.000, das wären 50.000 oder 100.000 Wähler gewesen, dann, ich glaube, so ist Politik strukturiert, dann würden wir das möglicherweise heute noch haben. Mhm.
Herr Goldberg, wenn Sie der Mann wären, der gern Leberwurstbrot zum Frühstück isst, Leberwurstbrötchen besser gesagt, also der Kultusminister Göbel, wie würden Sie das machen? Also Sie hätten ja nicht mehr Geld zur Verfügung, würden Sie dann also...
Und das ist mein Problem, ich weiß es nicht. Nun muss ich als Journalist es natürlich nicht immer besser wissen, aber ich weiß es wirklich nicht. Man muss ja sagen, also das wird oft übersehen in diesen Debatten und der Emotionalität der Debatten, der ich auch manchmal unterliege. Ne? Natürlich, also weil das ja nicht nur mein Job ist, sondern etwas, was mich tatsächlich in bewegt. Thüringen ist immer noch das Land, das bezogen auf die Größe, also pro Kopf der Bevölkerung, am meisten Geld für Theater ausgibt in Deutschland. Also nicht in absoluten Zahlen, sondern in relativen Zahlen. Und dass das nicht steigerungsfähig ist, diese Summe, daran glaube ich ganz fest. Und dieses Finanzproblem, das ist ja keines, das Thüringen zu verantworten hat. Ich weiß nicht, wer das zu verantworten hat. Wenn es denn jemand zu verantworten hat, das ist jedenfalls ein gesamtnationales Problem, das auch in Thüringen stattfindet. Und diese Quote, also dieses Maß der Subventionierung ist, glaube ich, nicht zu erhöhen. Thüringen hat einen Kulturetat von rund 120 Millionen Euro pro Jahr. Mhm. Davon bekommen die Theater, die Thüringer Theater, die Hälfte. 60 Millionen. Das ist
viel.
Das ist extrem viel. Mhm.
Und
das
so. Es ist ja Politik der Leuchttürme. Man sagt, also wir wollen in Erfurt einen Leuchtturm, holen uns einen guten Mann, international erkannten Mann, Herrn Guy Montavant, stellen einen architektonisch hervorragendes, stecken viel Geld rein und machen also ein richtig großes Ensemble, dass wir mithalten können in der Weltriege, kann man ja schon sagen. Mhm. Zumindest sollte es ja der Weg dahin sein. Finden Sie das gut? Zu sagen, ja, damit wir irgendwie in Thüringen mitreden können, haben wir diesen Leuchtturm Erfurt? Oder ist es noch kein Leuchtturm?
Also es ist kein Leuchtturm, wir wollen mal gar nicht von der Weltliga reden, es ist noch nicht mal ein Leuchtturm in Deutschland. Es ist wie Weimar einer in Thüringen, es sind diese beiden Leuchttürme, und die beiden konkurrierenden Leuchttürme, Erfurt-Weimar. Aber es ist schon einmal gut, dass Erfurt ein Theater besitzt inzwischen, dessen Inszenierungen man auch Gästen aus Berlin oder Köln oder Dresden zeigen kann, ohne sich genieren zu müssen. Ohne dass man aus dieser Inszenierung entnehmen kann, was seid ihr hier bloß für ein fürchterliches Provinznest. Das ist etwas, was Montavon in jedem Falle geschaffen hat.
Apropos fürchterliches Provinznest, wir werden natürlich zurückkommen, warum Henrik Goldberg das fürchterliche Provinznest, in dem er geboren ist, verlassen hat. Danach, und zwar machen wir das nach der nächsten Musik. Zu Gast im Studio Henrik Goldberg, Kulturredakteur, Lokalredakteur war, glaube ich, nie, ist seit 91 bei der Thüringer Allgemeine und hat ja seine erste Zeitung war die ND. Und wir sind jetzt das ND, das neue Deutschland, sind wir ein bisschen abgekommen. Eigentlich haben wir ja über das Fahrradfahren gesprochen, über das Angepasstsein beim ND, und dann schon wieder zurückkommen. Also Sie haben als Kulissenschieber gearbeitet, 5 Jahre im Schauspielhaus Erfurt, hieß damals Schauspielhaus.
Ja.
Dann haben Sie sie Theaterwissenschaft studiert, waren 2 Jahre lang Dramaturg im Schauspielhaus in Erfurt. Dann haben sie gesagt, nee, Dramaturg ist überhaupt nicht mein Job. Also die große Frage, was macht eigentlich Dramaturg? Ja. Dann haben wir das Thema verlassen. Dann sind sie nach Berlin gegangen und beim ND angefangen. Ja. Also das ging ja auch nicht so einfach. Man kann ja nicht einfach zum ND fahren, zum Neuen Deutschland, zum Zentralorgan der SED und sagen, ich will als Kulturredakteur arbeiten. Wie ging das damals?
Das ging so. Ich habe schon immer gern geschrieben und auch als Student. So, und als Student der Theaterwissenschaften gibt es ja immer mal Situationen, in denen man etwas schreiben muss. Nicht nur eine sachliche Seminararbeit, sondern auch so übungshalber Theaterkritiken und die Fabel von Stücken nacherzählen. Und ich hatte ja auch Praktikum in der Zeitung gemacht. Und das haben die Dozenten natürlich bemerkt. Und das war eigentlich eine ganz gute Truppe, die wir dort hatten als Dozenten. Und der eine schrieb damals die Hörspielkritiken für das ND und sagte dann offensichtlich, wie ich später erfahren habe, ich habe da einen, der ist ganz gut und wäre das nicht was für euch. So, und dann wurde ich Dramaturg in Erfurt, weil meine Frau am Nationaltheater in Weimar war, dann wollte ich dann wieder nach Erfurt zurück. Und irgendwann bekam ich dann mal 2 Angebote, Journalist zu werden, was ich wollte. Eigentlich schon immer, eigentlich schon seit der 7. oder 8. Klasse wollte ich Journalist werden. Das eine Angebot, und von solchen Zufällen hängen dann auch manchmal Lebensentscheidungen ab, kam von der Fachzeitschrift Theater der Zeit, was ja ehrenvoll gewesen wäre, als für DDR-Verhältnisse blutjunger Mensch, also 29.
Das war die einzige Theaterzeitschrift, die es so richtig gab, ne?
Ja, so ist es. Für die ich dann viel, auch als Dramaturg schon nebenher geschrieben habe, was auch viel Spaß gemacht hat. Und das andere Angebot kam vom ND, Neues Deutschland. Und den Ausschlag gab eine ganz banale Geschichte, die man natürlich gegen mich verwenden kann, ich sage das ganz bewusst. Theater der Zeit, die erschienen im Henschel Verlag, boten mir ein möbliertes Zimmer an und das ND eine Wohnung. Und ich war verheiratet und wollte nicht ohne meine Frau nach Berlin. Und das war dann die Entscheidung.
Das muss man aber mal erklären. Das klingt jetzt so profan, eine Wohnung angeboten. Und zu DDR-Zeiten war es extrem schwierig, eine Wohnung zu finden. Überhaupt in Erfurt eine große und vielleicht auch für eine Familie, wenn man jung war. Und in Berlin schon gar nicht, oder? Also in Berlin eine Wohnung zu finden war praktisch unmöglich.
Ich merke das gerade, wie die Zeit vergeht. Ich meine nicht unsere Sendezeit hier, sondern die historische Zeit hier auch. Ja. Sondern... Die Lebenszeit, die historische Zeit, weil ich komme jetzt also beinahe jetzt vor, als würde ich die Lebensverhältnisse im 30-jährigen Krieg beschreiben. Aber in der Tat war das so.
Wohnung
war generell ein Problem. Und
das waren Zahlungsmittel, Herr Rose. Ich kann mich noch erinnern, das heißt, als junger Lehrling gehen Sie zur Armee, da kriegen Sie auch eine Wohnung.
Ja, genau, also sowas. Ne?
Existenzielles für eine Familie. Ja? Und das heißt, in Berlin eine Wohnung zu haben, war was ganz Großes. So, und das so war natürlich auch. Da haben Sie beim ND angefangen, also Zentralorgan der SED, Neues Deutschland. Und Sie haben ja erzählt, dass der Chefredakteur Günter Schabowski war.
Ja.
Also der im Grunde verkündet hat, dass wir in die Freiheit dürfen.
Genau. Das war mein erster Chefredakteur.
Da hatte ich ja den Eindruck, dass der noch von den Leuten, die im Politbüro waren, noch der intelligenteste war, der also noch ein bisschen Grips im Kopf hat.
Das ist ganz eindeutig so. Also ich kenne ihn ja aus der Nahdistanz, als er noch nicht so die beinahe historische Persönlichkeit war, und das war ein Mann, der, muss man so sagen, der sehr eindrucksvoll war, sehr, sehr autoritär. Also dem hätten sich auch wenn er nicht Kandidat des Politbüros gewesen wäre, was ja sozusagen der innerste Zirkel der Macht war, also war das schon eine sehr autoritäre und respekteinflößende für einen jungen Mann Persönlichkeit. Aber es war außerdem auch ein sehr intelligenter Mensch, ein sehr schlagfertiger Mensch, der Leute auch wirklich fertig machen konnte in der Kritik, der aber auch die ganze Redaktion zum Lachen gebracht hat, und zwar nicht in Befolgung der Situation, der macht einen Witz und alles lacht devot mit, sondern der hatte wirklich Witz und Intelligenz und eine intellektuelle Schärfe.
Inwieweit mussten Sie sich verbiegen dann bei den Kulturkritiken? Also es war doch nochmal ein Freiraum, die Kultur in der DDR, wohl das natürlich alles, musste man auch alles verbrämen ein bisschen. Wie weit mussten Sie sich verbiegen oder hatten die Schere im Kopf?
Gut, es ist beides. Es ist beides. Man hatte natürlich die Schere im Kopf, und das funktionierte nur deshalb, weil der Mensch braucht ja auch für sich eine Selbstlegitimation. Gerade wenn er sich biegt, wenn er weiß, ich habe jetzt diese Schere im Kopf, und diese Legitimation für mich, die sich im Nachhinein als Illusion erwies, war die, dass ich das Prinzip Sozialismus für richtig hielt, kann ich nicht anders sagen. Nicht die Durchführungsbestimmung. Also gab es ein gewisses Verhältnis von, ich sage das bewusst so, Glauben ans Grundsätzliche und Zweifel an den Durchführungsbestimmungen. Wobei in den ersten Jahren beim ND, das war natürlich für einen jungen Mann, wie gesagt 29 Jahre, also blutjung für DDR-Verhältnisse.
Das war 78.
Das war natürlich erstmal etwas Erhebendes. Es schmeichelte ungeheuer. Man merkte, diese Zeitung wird landesweit gelesen, wenn auch mit viel Distanz. Ich war innerhalb eines Jahres, hatte ich dann einen Namen, weil ich zwar nicht grundsätzlich anders inhaltlich schreiben konnte und durfte, als dort geschrieben wurde, aber es war in der Sprache wohl manchmal etwas anders und das fiel auf.
Waren Sie der einzige Puffbohne, der einzige Thüringer da in der Redaktion?
Nein, es gibt dort noch eine Thüringerin, die ist, glaube ich, immer noch da. Keine Puffbohne und Puff im Zusammenhang mit Frauen gleich gar nicht. Die, wer das ND kannte und kennt, was ich bei ihrer Hörerschaft eher nicht glaube, Irmtraut Gutschke dort über Literatur geschrieben hat.
So. Sie haben dann beim ND, sind Sie dann weggegangen oder wurden Sie weggegangen?
Nein. Also ich möchte nicht, dass das jetzt im Nachhinein verstanden wird. Na, jetzt erzählt der alte Genosse seine Widerstandsgeschichte, aber ich kann mit großer Wahrscheinlichkeit sagen.
Sie waren Genosse?
Ja, natürlich. Sie waren in der DDR Grund und das freiwillig als Student schon. Ohne das, bevor ich wusste, dass ich jemals zum neuen Deutschland gehen würde. Wirklich aus Überzeugung. Es war in der DDR grundsätzlich so, wenn Sie bei der Zeitschrift des Anglerverbandes, die ich nicht kenne, aber die es vermutlich gab, Redakteur sein wollten, schon Journalist, mussten sie Mitglied des Anglerverbandes sein. Bei einer Zeitung, die von der SED herausgegeben wird, mussten sie, also das wäre gar nicht anders gegangen. Ich war es aber ohnehin. Nicht
erst ja übrig, die Frage dann, erst klar.
Ja.
Und dann ist Ihr Traum in der, oder erzählen Sie noch, wie Sie da weggegangen sind?
Also ja, und das wohl, also die ersten Jahre war das toll, kann man nicht anders sagen. Und das wurde dann aber immer schwieriger. Und je komplizierter die Situation in der DDR war, desto euphorischer wurde die Zeitung. Das ging mir zunehmend auf die Nerven. Also, weil ich das Gefühl hatte, ich mache mich als Journalist hier kaputt und sich dem zu verweigern, das ist auch ein täglicher Kraftakt, der immer schwieriger wurde, immer komplizierter. Und dann habe ich dann, und so insofern kann ich, da waren wir stehen geblieben, und zwar habe ich es wieder, ich bin vermutlich der Einzige, der freiwillig vom ND weggegangen ist. Und das hat ungefähr ein Jahr gedauert, weil ich wollte, dann, das kam noch erschwerend hinzu, ich wollte zur Jungwelt, also der FDJ-Zeitung als Theaterkritiker, weil ich mit dem Chefredakteur befreundet
war. Da war es noch ein bisschen, das war auch eine liebevolle Zeitung, aber die war noch etwas lockerer.
Die war viel, also wer alt genug ist, die war viel journalistischer gemacht. Da gab es zum Beispiel einen tollen Sportteil, so mit viel Backstage-Geflüster. Und dann hieß es immer, naja, die FDJ, das war so ein Slogan, den werden Sie nicht mehr so bewusst kennen. Die FDJ ist die Kampfreserve der Partei und sagt mir dann der Genosse Schabowski, dem ich gegenüber saß, es ist nicht umgekehrt. Also was willst du denn bei dieser Pionierzeitung? Es wäre einfacher gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich will nicht mehr bei einer Tageszeitung arbeiten, ich will zu einer Monatszeitschrift, zu der anderen Zeitung. Das wäre einfacher gewesen. Hätte man gesagt, okay, der Junge hat die Schnauze voll, obwohl er Genosse ist von der Tageszeitung, der will sich intellektuell ein abspinnen. Das wäre nachvollziehbar gewesen. Aber schwerer nachvollziehbar war der Umstand, dass ich zwar in der Tageszeitung weiterhin bleiben wollte, aber nicht bei dieser.
Und das hat ungefähr ein Jahr geschafft.
Das hat ungefähr ein Jahr lang gedauert und das erzählt sich heute so entspannt. Aber wenn Sie dann vor einem Mann sitzen wie Günter Schabowski, von dem ein Telefonanruf genügt hätte und ich hätte nie mehr in irgendeiner DDR-Zeitung oder einer Zeitschrift Journalist sein zu können.
Diese Macht hatte der. Ne?
Ja, natürlich. Ja. Wenn der das, wie man damals so sagte, durchgestellt hätte, hätte jeder. Mhm. Als ich dann 5 Jahre später nach der Jungen Welt beim Filmspiegel angefangen habe, fragte mich der Chefredakteur, der das natürlich wusste, du warst doch mal beim ND. Gab's da Ärger oder bist du freiwillig weg? Oder wolltest du weg? Wenn ich dem gesagt hätte, und er hätte das ja rausbekommen, das stand ja alles, die Kaderakten gingen ja alles mit, wenn ich dort gefeuert worden wäre, aus irgendwelchen Gründen politischer Unzuverlässigkeit, also wäre es 5 Jahre später noch schwierig gewesen, beim Filmspiegel anzufangen. Und wenn irgendjemand gesagt hätte, jemand maßgeblich ist, und Schabowski war so maßgeblich, der Mann kommt in kein DDR-Medium mehr, das wäre es dann gewesen.
Also das heißt, war die Filmzeitung war noch vor dem Theatermagazin Theater der Zeit?
Bei Theater der Zeit war ich nie festangestellt. Aha. Da habe ich nebenher gearbeitet, das war auch zum Teil gerade in den ND-Zeiten dann so ein bisschen der Ausgleich. Also dort konnte man in der Sprache anders, dort konnte man natürlich fachspezifisch, weil man sich an Fachpublikum gewendet hat, doch etwas fachspezifischer.
Also machen wir den Sprung, dann war Theater der Zeit und dann haben Sie irgendwann gesagt, so jetzt will ich zurück nach Erfurt.
Naja, es war die Wendezeit und da war ich stellvertretender Chefredakteur beim Filmspiegel. Dazu war ich gekommen, wie es so schön heißt, wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte, als ich von der jungen Welt dann weg wollte, beim Chefredakteur des Filmspiegel angerufen, wenn ich das erzählen darf, und hab ihn gefragt, hätte es denn Sinn, dass wir uns mal unterhalten? Weil ich dachte, Filmspiegel hatte so ein bisschen so einen Nischencharakter. Und ich dachte, wenn ich dort Redakteur wäre und in Ruhe meine Kritiken schreiben kann, dann wäre das schon ganz schön. Und dann sagte er, ja, natürlich hat das Zweck, komm doch mal her. Und bot mir dann an, stellvertretender Chefredakteur, ich wollte mich als normaler Redakteur bewerben, mit der Maßgabe, in einigen Jahren, das wäre dann 1991 gewesen, Chefredakteur zu werden. Weil der damalige dann...
Wäre natürlich der Job gewesen, oder?
Der Traumjob eigentlich. Für DDR-Verhältnisse, ja, der Stellvertreter war auch schon nicht schlecht. Aus zwei Gründen. Also zum einen konnte ich meine Beiträge selbst verantworten. Das heißt, in DDR musste ja immer irgendjemand, ein Vorgesetzter, die Imprimatur erteilen, also die Druckfreigabe. Und habe ich in gewisser Weise auch verstanden, wenn andere Leute, Vorgesetzte, sich keinen Ärger einhandeln wollten, für meine Beiträge. Dort konnte ich die selbst verantworten, also weil ich selbst diese Unterschriftsberechtigung hatte. Und das war natürlich toll. Und da bin ich eigentlich von meiner ganzen Persönlichkeit, von meiner Struktur her, Persönlichkeit meine ich vollkommen wertfrei, also von meiner ganzen, wie ich so von einer Mentalität her, eigentlich kein Leiter. Ich habe schon ein bisschen Schwierigkeiten, mich selbst zu organisieren und geschweige denn andere. Das war beim Filmspiegel aber ganz gut, weil das war keine Tageszeitung. Ich glaube, ich könnte nicht Chefredakteur und wollte es auch nicht und könnte es auch nicht, was ja miteinander zusammenhängt, nicht Chefredakteur einer Tageszeitung sein, wo sich die Welt jeden Tag fünfmal ändert und sich an jedem Tag anders darstellt. Aber diesem Filmspiegel, der erschien alle zwei Wochen und das war genau das Richtige für mich, weil da hatte ich eine Woche Zeit, mich um das Heft zu kümmern, also sozusagen meinen Stellvertreterjob dort zu machen und die andere Woche, um meine eigenen Beiträge zu schreiben.
So, und dann kam die Wende und der große Knick für jeden DDR-Journalisten, oder?
Ja, heißt ja immer, was ja auch nicht ganz falsch ist, wird dann ein bisschen rotzig gesagt, ein bisschen lamoyant finde ich auch manchmal, ja, die Wessis haben uns alles platt gemacht. Dieser Filmspiegel wurde nicht von Wessis platt gemacht, sondern von ignoranten Ossis. Muss man so sagen, ich habe damals gesagt, nach der Wende, wir werden das allein nicht können. Der DDR hatte den Filmspiegel, glaube ich, in Auflage von etwa 500.000, wir hätten das Doppelte verkaufen können. Das kostete nicht viel, es war ein bisschen bunt, ein bisschen Glamour, ein bisschen Kram aus der großen weiten Glitzerwelt. Und selbst wenn Leute das nur gekauft haben, des Posters wegen, das kostet glaube ich 65 oder 90 Pfennig, das war kein Geld. Da habe ich gesagt, und das wurde dort zu spät gesehen, das ist jetzt schlagartig, wird das ganz anders sein. Jetzt kommen die ganzen Westmedien rein, die ganzen bunten Blätter. Und wir werden nicht mehr dieses, wie man heute sagt, Alleinstellungsmerkmal haben. Also müssten wir mit irgendjemandem kooperieren. Und in dieser Zeit, also 90, Anfang 91, als noch nicht so ganz klar war, wie sich die Dinge entwickeln, es war nur klar, dass sie sich entwickeln und dass es die alte DDR in dieser Form nicht weitergeben wird. Aber niemand wusste, was kommt. Da haben Westverlage zum Teil traumhafte Konditionen geboten, die ein halbes Jahr einfach um einen Fuß auf diesen Ostmarkt zu bekommen und sich erstmal zu etablieren. Die haben Freiheiten geboten, die haben Geld geboten, Arbeitsplatzsicherungen, was später nicht mehr passierte. Und die glaubte der Verlag, aber der Verlagsleitung, wir Henschel Verlag, könnten dieses Geld nun künftig ganz alleine verdienen. Und da habe ich bei jeder Betriebsversammlung gesagt, das wird nicht so sein. Denn wenn wir nicht irgendeines dieser großzügigen Angebote, großzügig nicht, weil es gute Menschen waren, sondern weil es clevere Geschäftsleute waren, annehmen, werden wir irgendwann vor dem Baum fahren.
Um das kurz zu machen, sind vom Baum gefahren oder wurde der dann eingestellt, die Zeitschrift?
Sie wurde eingestellt.
Und dann damit mussten Sie gehen? Oder
ich musste vorher gehen. Ich war der Erste, darf ich so sagen, der im Filmspiegel oder im Henschel Verlag überhaupt entlassen wurde wegen geschäftsschädigenden Verhaltens, weil ich überall, wo ich gefragt wurde, also bei Betriebsversammlungen, auch außerhalb gesagt habe, das wird allein nicht gehen. Da hieß es, das sei für einen stellvertretenden Chefredakteur geschäftsschädigend. Dagegen hätte ich klagen können, weil das entsprach weder dem noch existierenden Arbeitsrecht der DDR noch dem bald existierenden der BAD. Aber ich habe es gelassen, weil ich davon überzeugt war, dass dieser Filmspiegel mit diesem Konzept kaputt gehen wird. Und ich habe mir sozusagen Schweigegeld bezahlen lassen, dem ich mehrere Monate noch so bezahlt wurde und großzügigen bemessenen Vertrag als freier Mitarbeiter
bekam. Dann sind Sie zurück nach Erfurt mit Ihrer Frau zusammen?
Ja, dann war ich erstmal anderthalb Jahre frei. Freier, und das lief relativ gut, weil im Osten kannten mich noch ein paar Leute, im Westen, in West-Berlin ging es auch dann auch relativ schnell. Und ich war für einen Freien ganz, ganz gut dabei, aber ich habe jede Woche 6, 7, 8 Geschichten geschrieben, Theater, Kinofilm, und dann hatte ich das Gefühl, wenn ich das noch ein Jahr lang mache, also dann schreibe ich Film- und Theaterkritiken, wie andere Leute vielleicht Schrauben drehen, und das wollte ich nicht, weil ich wirklich diesen Beruf und alles, was damit zusammenhängt, liebe, und da gab es dann ein Angebot aus meiner Heimatstadt.
Und das hat Sie gefreut. Ihre Frau ist dann mitgekommen oder war die eh noch?
Ja, die kam dann nach einem Jahr nach nebst Kindern.
Jetzt sind wir den Lebenslauf, den langen steinigen Weg doch durchgegangen, und ich muss aber noch mal ein bisschen über die Puffbohne und über die Bratwurst reden und über die Vermarktung Thürings mit Henrik Goldberg, TA-Redakteur, nach der nächsten Musik.
Montagsgespräch.
Und wir haben es überzogen. Ich gebe es ja zu, aber ich könnte jetzt die Schuld weitergeben an Herrn Goldberg, unseren Gast. Der redet einfach zu viel. Allerdings wollen wir das ja auch von Leuten, dass sie reden. Und er hat ja auch ein bisschen was zu erzählen. Herr Goldberg, obwohl er eigentlich ja ein Schreiber ist, eigentlich ein Schreiberling, aber ist doch auch ein Plauderer. Kommen Sie dann auch mit den Leuten, mit denen Sie dann, über die Sie schreiben, auch mal ins Gespräch? Und wird sich dann auch mit den Kritiken dann manchmal ausgetauscht? Beschweren sich Schauspieler bei Ihnen oder Filmverleiher, Filmbetreiber, die dann sagen, also ich habe da also den Film runtergemacht, das sinken bei uns die Zahlen, oder versuchen Sie da ein bisschen Abstand zu halten?
Unterschiede, also im Kino, was die Filmkritik betrifft, findet das kaum statt, weil die werten das zwar aus, die Verleiher, aber für die ist die Thüringer Allgemeine eine von 1 Million Zeitungen, die über sie schreiben. Das ist auch unpersönlich. Die Produzenten sitzen in der Regel in Amerika oder, wenn sie nahe sind, in München oder Hamburg, und für die ist Herr Goldberg irgendein abstrakter Begriff. Das ist im Theater anders, weil das sind konkrete Menschen, die konkret hier leben, für die auch die gegebenenfalls die Verletzung einer durch schlechte Kritiken, durch Verrisse eine größere ist. Es gibt eigentlich nur, muss ich sagen, es gibt natürlich Beschwerden, brieflich, aber es gibt eigentlich nur offizielle Kontakte. Also das bedeutet, ich mache, normalerweise tue ich das ja, was Sie jetzt tun, nämlich Leute interviewen, also Intendanten, Schauspieler, Regisseure, das sind die offiziellen Kontakte. Ich war, seitdem ich Kritiken schreibe, bei keiner Premierenfeier.
Aha.
Und ich bemühe mich auch sonst um extrem viel Distanz, was keine Arroganz ist und kein Snobismus, sondern der Versuch, mir eine Art von emotionaler Unabhängigkeit zu erhalten.
Das heißt, wenn man
gesetzt den Fall, wenn man sagen darf, gesetzt den Fall, ich hätte jetzt übermorgen oder in 2 Wochen einen größeren, das ist nicht mein Job, aber einen größeren Beitrag über Radio frei zu schreiben.
Mhm.
Und gesetzt den Fall, was überhaupt nicht der Fall ist, natürlich nicht, ich fände das ganz unglaublich dilettantisch und dämlich und blöde, was ich hier habe. Hätte ich ein Problem zu schreiben, dass die beiden Herren ihren Job leider überhaupt nicht beherrschen? Weil wir haben dann die 1,5 Stunden zusammen verbracht. Ich empfinde sie als angenehm, als sympathisch. Ich hätte dann eine Art von Beißhemmung.
Aha.
Und es ist schwierig, sich mit jemandem zu unterhalten.
Mit dem man dann bei der Premierenfeier schon mal ein Glas Whisky getrunken hat,
ja,
den man eigentlich ganz nett findet, aber was er auf der Bühne macht, ist
ja. Dann, und dann kommt man hinzu, auf einer Premierenfeier wollen Schauspieler, das ist auch richtig so, gelobt sein. Und wenn sie auch nicht direkt fragen, sie würden dich anschauen, ich kenne das ja noch aus meiner Zeit, als ich im Theater war, mit großen fragenden Augen. Und du kannst, wenn du kein Schwein sein willst in dieser Welt, kannst du in der Situation nach der Premiere eigentlich nur sagen, du warst toll. Oder du kannst nicht sagen, jetzt wenn du es davon überzeugt bist, also dann wärst du wirklich ein Schwein. Du kannst nicht sagen, also Junge, wie du den Hamlet spielst, das ist echt das Letzte. Hm. Das kann man auf einer Premierenfeier nicht sagen.
Das gehört sich nicht. Da hätte ich nicht gedacht, dass Henry Goldberg nicht bei Premierenfeiern anzutreffen ist.
Aber diese Frage wollte ich vorhin schon stellen, jetzt kann ich sie endlich anknüpfen. Das Emotionale, wenn Sie jetzt zum Beispiel zu einer Inszenierung gehen, wo Sie sagen, XY hat die Hauptrolle und der hatte vor ein paar Wochen doch dort schon die Hauptrolle und zwar so grottenschlecht, gehen Sie da schon mit dieser Einstellung dann hin? Kann man das überhaupt abschalten?
Sowas? Nein, das kann man nicht. Man hat natürlich, wenn man über Jahre hinweg ins Theater geht und dann auch noch die Theater einer Region, wo man die Ensembles dann kennt, die Regisseure auch, soweit sie keine Gäste sind, das Wort jetzt wertfrei gebraucht, ein Vorurteil. Das heißt, ich erwarte, ich kenne das Stück, ich kenne das Ensemble, ich kenne möglicherweise auch den Regisseur und habe eine bestimmte Erwartungshaltung, positiv oder negativ. Und davon ist kein Mensch frei. Das kann man dann natürlich in einem negativen Sinne ein Vorurteil nennen. Das ist aber nicht schlimm, soweit man die innere Bereitschaft hat und die Fähigkeit, und ich glaube, dass ich das habe, dieses Vorurteil gegebenenfalls nach oben oder nach unten zu korrigieren. Also das ging mir im Extremfall so, wenn ich auch sagen darf, in Erfurt gab es vor einigen Jahren eine Faust-Inszenierung, also im Schauspiel noch, als es dieses Ensemble noch gab. Die hat der damalige Schauspieldirektor Peter Rhein gemacht. Da hatte ich vorher sogar in der Zeitung etwas, sagen wir mal, meine negative Erwartungshaltung beschrieben, was vielleicht auch nicht so ganz richtig anständig ist. Aber es war eine Saison, in der es eigentlich nur Schrott, ich etwas hemdsärmelig sagen darf, weil ich auch wirklich in Hemdsärmeln hier sitze bei der Wärme, es eine Saison, in der es vorab nur Schrott gab und dann ausgerechnet den Faust. Und das war im Extremfall dieses Vorurteil, nachdem Sie gerade gefragt haben. Und dann sitze ich in dieser Inszenierung und sehe dort Hans-Michael Schmidt, der dort anfängt, und denke, Mensch, wenn das so weitergeht. Und dann ging es tatsächlich so weiter. Und ich war fasziniert danach und habe mich dann im Schreiben, also ganz bewusst für diesen, in dem Verfassen der Rezension, ganz bewusst für diesen negativen Vorab-Beitrag entschuldigt. Also diese Vorurteile sind, glaube ich, kein Problem, und das geht gar nicht anders. Wenn Sie bereit sind, das gegebenenfalls zu korrigieren und sagen, okay, habe ich mich geirrt, positiv oder negativ.
Jetzt würde ich gerne nochmal über den Artikel reden, den Sie am Wochenende geschrieben haben, Ihr Salon. Also Sie schreiben ja nicht nur Theaterkritiken, sondern auch in regelmäßigen Abständen Salon, wo Sie ganz private, ganz persönliche Erlebnisse beschreiben. Jetzt am Samstag haben Sie über einen Huhn geschrieben, was mit Knoblauch gefüllt wurde und dann also die Feuerwehr ausgelöst hat, einen Brand ausgelöst hat. Die eigentliche Botschaft, die ich verstanden habe, ist, dass wir uns in Thüringen zu schlecht vermarkten. Also die Rede ist von einem Goethe-Museum in
Stützerbach.
In Stützerbach.
Das ist nicht nur ein Museum, das ist heute ein Museum, das ist ein Haus, das Goethe mit seinem Herzog August mehrfach besucht und dort auch übernachtet hat.
So, das kann man mieten und kann sich das im Grunde wie so ein Erlebnishotel oder Erlebnisübernachtung, das haben Sie genutzt und dann haben Sie, eine Freundin hat einen Huhn gefüllt, einen Grill geschoben und dann kam die Feuerwehr.
So ist es, ja.
Und Sie müssen aber den Einsatz nicht bezahlen jetzt.
Den muss ich, ich hoffe es sehr, gegebenenfalls wäre das ein Fall für einen Anwalt, nicht bezahlen, weil es muss ja erlaubt sein, dass man ein Küchengerät, nämlich so einen kleinen Grill, der dort stand, benutzt. Hm. Weil als wir das getan haben, beziehungsweise nicht ich habe es getan, sondern meine Frau, fing das auf einmal an zu qualmen und zu dampfen. Und dann meldete sich der Rauchmelder und machte furchtbar viel Krach. Und da ich noch nie unter einem funktionierten Rauchmelder gestanden habe, dachte ich, naja, das wird ja in ein paar Minuten vorbei sein, wenn der Junge, also der Rauchmelder, merkt, es brennt gar nicht, aber es war nicht vorbei. Und dann habe ich...
War das verbunden mit einer Zentrale? Es war nicht nur einfach, dass der Geräusche gemacht hat, hat auch also Signal gegeben an die Feuerwehr.
Das hielt ich nach einigen Minuten für möglich, dass er mit der Zentrale verbunden ist. Und deswegen habe ich dann die Zentrale, also die 112, die man im Kopf hat, angerufen und gesagt, also hier ist das Goethe-Museum Stützerbach und es brennt gar nicht. Und dann sagte der Disponent oder Dispatcher, der Feuerwehrmensch am anderen Ende, ja, das ist schön, dass es nicht brennt, aber das hätten Sie einige Sekunden nach dem Alarm sagen sollen. Jetzt kommt die Feuerwehr, die ist unterwegs.
Oh, Dispatcher, das Wort habe ich auch lange nicht gehört.
Ja.
Sehr schön. Und dann kam die Feuerwehr und
Sie merken daran, wo ich sozialisiert wurde.
Aha. Ich kenne es aber auch noch. Da kam also die Freiwillige Feuerwehr Stützerbach, die sich gefreut haben, dass mal was passiert oder wie auch immer, aber sie haben sich auch gefreut, dass im Museum nicht gebrannt hat.
Ja, haben sich in der Tat gefreut. Mhm. Und der Einsatzleiter kam damit nach oben, hat es besichtigt, ob wir dort eventuell geraucht haben oder irgendwelche anderen Dinge, die ausdrücklich verboten sind.
Haben Sie denn das gemacht?
Nein, haben wir. Wenn, würde ich natürlich nicht sagen, ach hier, so, ich will doch nicht bezahlen. Mensch, okay. Mensch, dann noch mal ein bisschen kooperativ hier.
Alles klar, also,
aber wir haben es wirklich gemacht. Ne? Und der Feuerwehrchef kam mit nach oben, hat das inspiziert, hat gesehen, dass tatsächlich meine Frau nur ein Hühnchen grillen wollte. Und das ist nicht verboten.
Aha, so. Die eigentliche Botschaft war, dass Sie gesagt haben, das war sehr preiswert in Schützerbach und es wusste keiner. Mhm. Das heißt, wissen zu wenige Menschen außerhalb von Thüringen, die Vermarktung von Goethe, Schiller, Luther und so weiter, ist die ihnen nicht gut genug?
Das
habe ich so ein bisschen rausgelesen.
Ja, das ist offensichtlich so. Das ist im Großen und Ganzen so. Bei Weimar in gewissen Grenzen, aber diese Grenzen wären halt noch erweiterbar, beinahe ein touristischer Selbstläufer ist. Goethe, Schiller, die gesamte Klassik, Bauhaus dann, also für viele Nordamerikaner, die kulturell interessiert sind, ist Bauhaus ein wesentlich wichtiger Anknüpfungspunkt als die deutsche Klassik. Das heißt, bis zu einem gewissen Maße ist Weimar mindestens als ja wirklich also das Einfallstor gleichsam nach Thüringen.
Als Marke, wenn man
als
sagt,
Marke. Wenn man irgendwo in der Welt ist, kein Mensch, ich muss das sagen, als betroffen, als Lokalpatriot, kaum ein Mensch kennt Erfurt. Und wenn die dann fragen, wo das ist, man sagt in der Nähe von Weimar, aha. Das müssen wir einfach mal so.
Jetzt muss ich die Frage nochmal konkretisieren, weil ich versuche immer mal Herrn Montavon zu zitieren, und das ist mein Lieblingszitat, was ich immer versuche in jeder Sendung unterzubringen, der sagt, ich finde ehrlich gesagt, dass die Politik der Puffbohne nicht besonders ertragreich. Mhm. Er will damit sagen, also die Puffbohnenpolitik mit Puffbohne und Bratwurst zu werben, findet er nicht so ertragreich eben. Und da gibt es ja auch selbst in Erfurt zwei Fraktionen. Ne? Die einen, die sagen, ja, wir müssen mit der Puffbohne, mit der Bratwurst und auch mit den kulinarischen Genüssen werben, und die andere Fraktion, die sagt, also das kann es nicht nur gewesen sein, die Puffbohne ist nicht gerade das Maskottchen, was uns weltweit bekannt machen
soll. Darf ich den Herrn Pietsch, unseren ehemaligen Sozialminister, mal ganz kurz zitieren? Der hat damals gesagt, und wenn wir die Leute nur mit der Wurst hierher kriegen, dann ist mir das Wurst.
Aha. Ja. Und die andere Fraktion sagt eben, wir müssen mit Luther werben, wir müssen mit Goethe und Schiller werben, und Herr Montagmann sagt auch, warum nennt man nicht den Flughafen Erfurt-Weimar, um genau mit Weimar zu werben, und vermarktet die beiden Städte gemeinsam und macht nicht diese Pseudokonkurrenz auf. Vermarkten wir uns richtig, oder gibt es da noch Reserven?
Da gibt es ganz viele Reserven, und die von ihm eben zitierte Formulierung von Herrn Pietsch mit den beiden Würsten, und dann sei es mir doch Wurst, die mag mäßig komisch sein, aber sie ist noch mäßiger in ihrer Realisierbarkeit, weil nur mit Bratwurst und Puffbohnen, was immer das sein mag, ich weiß das gar nicht so genau, was eine Puffbohne ist.
Obwohl
ich eine bin. Ach so, ich bin das.
Sie sind also eine von
vielen. Aber es wurde ja auch mal im Plural gesprochen, die Erfurter Puffbohnen, ich bin
ja
nur eine.
Ach so, ja.
Und Sie sind das dann auch?
Ach, nee, ich bin eine Gersche Fettkusche.
Ah.
Weil ich aus Gera komme. Ich werde nie eine Puffbohne, kriege ich von meinen Kollegen immer wieder aufs Fettbrot geschmiert, dass ich niemals eine Erfurter Puffbohne werde. Mhm. Aber na gut, das ist mein Problem.
Ja, also nur damit werden wir das nicht schaffen. Also Bayern wirbt auch mit Weißbier und Leberkäse, aber die haben dann halt auch noch ein paar andere Sachen. Die haben dann so eine Stadt wie München, eine Pinakothek der Modernen und alle solche Geschichten. Das wird nicht reichen. Das ist vielleicht das, was uns so liebenswert macht, aber es befördert auch ein wenig, nicht ein wenig, sondern ganz heftig, ich sage das, obwohl ich wirklich ein großer Verehrer der Bratwurst bin, mehr als des Leberkäse. Aber es befördert natürlich auch ein wenig das Image der Löffelschnitzer. Und das wird niemand, um eingeborene Löffelschnitzer zu besichtigen, wird niemand aus Japan oder USA oder wer auch immer nach Thüringen kommen. Die werden kommen, um die authentischen aratischen Städten der deutschen Klassik zu sehen. Goethe, Schiller, Bauhaus, alles diese Geschichten. Und das ist, glaube ich, Thüringen. Das ist, ja, Thüringen ist, was touristisch gesehen, glaube ich, wirklich das sozusagen flächendeckende Freilichtmuseum Weimar mit einem angeschlossenen Wald, nämlich dem Thüringer Wald, den man sich anschließend vielleicht noch einige Tage relaxen und wandern kann, und einer angeschlossenen, sehr schönen, wenn auch etwas schnarchigen Landeshauptstadt.
Wir könnten
und das muss man vermarkten, ja.
Wir könnten Herrn Goldberg doch zum Kultusminister machen, wie er so redet. Ja. Das wäre mal ein neues Konzept, was es braucht, oder?
Bin nicht sicher, ob ich da realisieren würde als Kultusminister.
Das heißt, Thüringen braucht Kultur, und Kultur gehört auch zu Thüringen.
Ja, weil Kultur ist eigentlich das Kapital. Hier, wir haben keine große Industrie. Sowas gibt es in Thüringen alles nicht. Thüringen ist überwiegend kleinteilig und mittelständig strukturiert. Womit man hier werben kann, was man vermarkten kann, ist tatsächlich die Kultur und da vor allem die Geschichte. Und das, was Sie vorhin in dieser Kolumne erwähnten, was mir an Stützerbach vor allem auffiel in diesem Haus, in dem wirklich nachweislich Goethe genächtigt hat, gibt es zwei Wohnungen, die vermietet werden. Und in dieser Wohnung, das ist toll, sind Sie dann abends, wenn geschlossen ist, ab 17 Uhr, sozusagen allein mit Goethe. Also das ist eigentlich traumhaft. Und das habe ich als jemand, der wirklich schon lange hier lebt und auch eine Beziehung hat, durch Zufall erfahren, weil eine Bekannte von uns, falls die Radio hört, hallo Leonore, was ich nicht weiß, weil die dort war, ich weiß nicht, woher sie es wusste. Und die erzählt uns das, haben wir das über Pfingsten auch gemacht. Die Wohnung neben uns, die zweite Vermietbare, war frei.
Über Pfingsten.
Über Pfingsten. Also das ist ein so, und ich denke, es gibt unglaublich viele Leute, also in Deutschland, aber auch in Japan, in Nordamerika, die das hat ja auch so wirklich etwas Romantisches auf Augenhöhe mit Goethe. Das ist doch toll. Das hat auch wirklich eine Art von Faszination. Wenn sie dann abends allein sind in dieser auratischen Stätte, wo der große Meister wirklich seine göttlichen Hände aufgelegt hat und wo ein Sessel, in den sein göttliches Gesäß ruhte, das ist wirklich toll, wenn man ein bisschen Sinn und Interesse dafür hat. Aber das weiß offensichtlich niemand.
Ich erinnere mal nur dran, als ich in Bad Langensalza gelebt habe, Rosa, habe ich aus dem Fenster geschaut und genau auf das Geburtshaus vom Herrn Klopstock geguckt. Mhm. Und das weiß auch kein Mensch.
Ja, zum Beispiel. Ne?
Herr Goldberg, jetzt haben wir nicht über Fußball gesprochen und auch nicht über das Krämer Brückenfest. Bedauern Sie das? Weil das Gespräch ist um.
Das Gespräch ist um. Ich glaube, es war vielleicht im Interesse von uns allen.
Ja.
Es ist sinnvoll, dass so etwas stattfindet, sowohl das Krämer Brückenfest als auch der Fußball, aber es findet für mich eigentlich nicht statt.
Jetzt schaffen Sie es nicht mehr, auf Ihr Rad zu steigen?
Das ist die reine bittere Wahrheit.
Ja.
Aber Sie haben mich natürlich hier reichlich entschädigt. Und da ich mir ständig Mühe geben musste, nicht von diesem Barhocker zu fallen, und dreimal wäre es fast passiert, hatte auch das etwas Sportives für mich.
Herr Henry Goldberg war zu Gast im Studio. Wer lesen möchte, was er so schreibt, sollte den Salon lesen, in der Wochenendausgabe und natürlich auf den Kulturseiten im Feuilleton fast täglich. Danke fürs Gespräch und schönen Tag.
Ich danke Ihnen und den Leuten, die mich zum Frühstück ertragen haben.
Tschüss.
Schönen Tag noch. Tschüss.